Chef und Luki, kochen ein Gericht und dann kosten wir das gemeinsam und dann schreibe ich mir meist oder rede auch mit Luki oder mit dem Chef oder schreibe mir dann Ideen auf, die ich im Kopf habe. Und ich finde, mit vielen Gerichten kann man einfach sehr spielen. Also man kann in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen. Ob das
Ja.
jetzt eine Klassik ist oder in eine naturweinigere Richtung, das kommt dann im Endeffekt eh raus. Aber ich finde, es ist eine sehr schöne spielerische Küche auf zum Pären als Begleitung. So wurde die Weinkarte aufgebaut und ich bin jetzt nicht da, um jetzt die Welt zu verändern, sondern ich habe mich dann gemacht, das Nest gesetzt, so wie ich
Die Welt
gerne
zu
sage.
verändern.
Und dieses Nest werde ich hüten und ja, ein bisschen meinen Senf dazugeben.
Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk- und Kegel-Podcast für Gastronomie, Sommellerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner Wildhut. Pionierarbeit, die verbindet. Von der regenerativen Landwirtschaft bis ins Glas. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen zum Kalk und Kegel Podcast. Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommellerie, Wahnsinn. Ich begrüße euch heute wieder aus unserem Lieblingshotel in Wien, dem So Vienna. Die Sonne scheint wieder. Ich habe zurzeit wirklich viel Wetterglück. Und die Sonne sitzt auch bei mir im Zimmer. Ich habe heute nämlich zu Gast den großartigen Konstantin Neiber oder Tini Neiber. Wie hättest du es gerne? Servus.
Hallo. Wie hätte ich es gerne? Mir ist das egal. Nur nicht Konsti, das finde ich.
Konsti ist wild.
Das passt nicht irgendwie.
Also, Tini.
Ja.
Tini, du bist Chefsommelier im Restaurant Mraz und Sohn. Seit wann genau?
Seit September 2024.
Seit 2 Jahren knapp jetzt Sommelier und für die Getränkeauswahl im Mraz und Sohn verantwortlich. Jo. Ja, großartiger Job, oder? Gibt,
ja,
glaube ich, gerade in der Branche.
Mega, mega Job. Es war eh sehr überraschend damals. Mir wurde vorgeschlagen, es zu übernehmen aus heiterem Himmel. Weil ich der Kombi vom Thomas war, vom Thomas Reiter. Mir wurde das dann angeboten von Chef und Luki und sie haben gemeint, ich soll drüber nachdenken und dann habe ich drüber nachgedacht, hatte viel Bauchweh dabei. Aber
im Nachhinein gesunde Anspannung.
Ja, also wie gesagt, ich habe nie damit gerechnet und es stand auch nie im Raum für mich, dass der Thomas aufhört. Ja, dann mit viel Bauchweh oder mit Bauchweh ja gesagt und
Cool. Wie lange warst du davor schon? Wie lange bist du schon im 20. Gemeindebezirk?
Warte, lass mich überlegen.
Soll ich googeln?
Ich hab von meinem Wikipedia-Eintrag, kannst du googeln. Seit Jänner 2023. Genau, ich glaube, ich habe so 1,5 Jahre nach meinem Thomas zusammengearbeitet und dann diesen schönen Posten übernommen.
Voll cool, schön reingewachsen und oder das Wachsen geht ja weiter, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, ich wachse jeden Tag hoffentlich. Es ist mittlerweile einfach ein bisschen mehr Routine da und Selbstsicherheit, würde ich sagen. Was am Anfang sicher weniger da war.
Ja.
Oder kaum. Also ich habe mich am Anfang, glaube ich, sehr verloren gefühlt ohne Thomas. Aber ich muss auch sagen, der Thomas war eine Person, die sehr viel weitergegeben hat und viel Know-how einfach mir weitergegeben hat, obwohl ich nicht danach gefragt habe. Und das war schon sehr
Tini, wie alt bist du schon?
29.
29.
Ich werde 30 Jahre alt im September.
Also in deiner Prime.
Ich bin in meiner extremen
Prime. Gerade am Peak. Und trotzdem, sagen andere, du bist ein Rookie. Also Rookie of the Year. Gratuliere.
Danke.
Also.
Ich wollte eigentlich immer NBA Rookie of the Year werden, aber.
Same, but different. Hey, super lässig. Also ich bin ja dafür gerade zu Gast sein und mir geht's immer wahnsinnig gut. In deinen Händen als Gastgeber und Sommelier. Wie siehst du die Rolle als Sommelier? Siehst du die schon auch gemischt mit Gastgeber immer auch? Also das ist nicht nur, ich bringe euch den Wein, sondern ich begleite euch durch den Abend? Oder also ich habe immer das Gefühl, du begleitest mich und meine Freunde am Tisch. Wie wichtig ist das Essen auch quasi? Du kannst jetzt nicht im Rat so sagen, ich mache nur die Weine und
also nein, das
sinnlos
ist,
hinter mir.
Ich meine, es gibt sicher Tage, wo es einfach weintechnisch, glaube ich, einfach sehr busy ist und dann habe ich
normalerweise
ein bisschen weniger Teller in der Hand, aber ich, wie immer, wenn ich Zeit habe, werde ich, oder auch wenn ich keine Zeit habe, wenn die Küche mich braucht, dann werde ich auch Teller tragen, klarerweise. Und das, ich liebe das auch. Also ich, das ist ja das, warum man ein Restaurant groß wird das Essen und jetzt nicht unbedingt der Wein. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich das Essen einstelle.
Keine Porzellanallergie?
Ja, na, gar nicht. Und ich weiß nicht, wenn man irgendwo arbeitet, wo man das Restaurant so auch liebt, dann bin ich stolz drauf, wenn ich dieses Essen einstellen darf und die Leute das erklären und sehe, wie sie darauf reagieren. Und im 99% der Fällen
geht er einher. Ja. 99. Gibt's Momente, wo es nicht schmeckt? Gibt es sie bei euch im Restaurant?
Ja, immer wieder. Aber eher selten.
Eher selten, ja.
Weil es ist doch eine Küche, die schon viel Power hat, auch vom Geschmack her. Und ich glaube, es gibt sicher immer wieder Leute, wo ich...
Vielleicht, wenn man ein bisschen zu viel ist,
ja,
oder?
Ja, genau. Aber
immer gern Schärfe, immer gern Salzigkeit, immer Säure.
Ja, voll. Das ist, wie gesagt, es hat immer viel Power.
Ja.
Und es gibt sicher das eine oder andere Mal einen Gang, wo sich Leute denken, okay, es war mir jetzt zu viel.
Magst du ein stilles oder ein prickelndes Wasser, mein Lieber?
Ich trinke gerne eigentlich still, aber jetzt prickelnd.
Ja, gebe ich dir.
Ja,
danke schön. So die Frage für die Zuhörerinnen. Du bist ja einer der wenigen Sommeliers, der in einem Restaurant arbeitet, das wirklich jeden Tag voll ist. Das ist ja was Tolles, finde ich. Also ich habe es immer geliebt, wenn das Restaurant voll ist, weil da ist alle, da geht was weiter, da ist keine Zeit, sich auszuruhen. Wie schaut so ein Arbeitsalltag aus bei einem Teenie-Neiber als Sommelier? Ihr habt ja Montag bis Freitag offen, oder? Abends immer nur, soweit ich weiß, oder?
Genau, Montag bis Freitag, 19 Uhr machen wir auf. Dann haben wir zwei, drei Pakete. Mein Arbeitsalltag, ich fange um 14.45 Uhr, würde ich sagen, zu arbeiten an den meisten Tagen. Oder bin ich im Restaurant, arbeite natürlich davor manchmal auch. Oder bin auf Verkostungen oder was auch immer. Und dann macht man halt Mise en Place. Eigentlich ganz gut aufgeteilt im Service, dass niemand zu wenig und zu viel macht, finde ich. Und da kommt viel zusammen. Also ob das jetzt ein Servettefalten ist, eine Wärmekleidung herrichten oder Toilette putzen oder was auch immer.
Ja,
oder
genau.
Weinkarte so umschreiben oder ja, Positionen klar. Ein- und austragen. Was,
wie oft haust du die Weinkarte? Musst du die Weinkarte umschreiben?
Boah, ich mache es eigentlich gerne jeden Tag. Aber ich komme nicht jeden Tag
dazu. Du würdest gerne jeden Tag?
Ja, aber ich mache schon 2-3 Mal in der Woche schon.
Okay, es passiert auch, dass viel ausgetrunken wird.
Ja, voll.
Ist ja so, ihr habt zuerst jetzt in Wien, die Lagermöglichkeiten sind ja auch irgendwie begrenzt. Ihr habt eine riesige Weinauswahl, aber man kann jetzt nicht aber von allem 60 Flaschen da.
Ja, genau. Das ist auch, ich sage mal, wir kaufen pro Position von 3 bis 6, manchmal 12 Flaschen, die auf der Karte sind und ja, Weinbegleitung kauft man halt mehr.
Ja, klar.
Aber es kommt schon öfter vor, dass was ausgeht. Und
also es wird bei einkauft, euch zur wie viel ist Weinbegleitungsanteil? Wie viel ist der Weinbegleitungsanteil?
Weinbegleitungsanteil? Es ist früh, Max, du kannst.
Guten Morgen,
hey.
Wir müssen,
so
glaube ich, was trinken.
Können. Ja, gerne.
Unser Schaumweinpartner Schaumweinkontor hat uns wieder mit Champagner beglückt. Was auch sonst, wenn wir dich zu Gast haben. Ein paar Flaschen mehr, wie man hört.
Das ist für die ganze Crew, die da drin sitzt.
Ja, wirklich. Kamerateam, Tontechnikerinnen. Was war nur da? Fotografinnen.
Der Zankl ist auch da.
Ich bin auch hier. Wunderschönen guten Morgen.
Und der Uwe ist auch dabei.
Champagne Etienne Audard, ein Jahrgangschampagner aus Brigny, 2014er. Ich freue mich.
2014.
Ja, genau. Cuvée, die eigentlich hauptsächlich von Pinot Noir und Meunier getragen ist.
Mhm.
Und degauchiert ist vor 4 Jahren. Also bin gespannt, wie wenig das ist.
Oh, wow.
Nur 2 Gramm Dosage. Etienne oder?
Let's go.
Okay, let's go.
Trinkst du gerne Champagner, Maxi?
Ich trinke sehr gerne Champagner. Ja, schon.
Ja?
Du auch?
Ja. Eigentlich schon.
Trinkst du lieber Blanc de Blanc oder Blanc de Noir?
Das ist eine gute Frage.
Oder gibt's Präferenzen, was du gerne trinkst?
Nein, also es ist jetzt nicht das, worauf ich schaue, muss ich sagen. Ob es jetzt rebsortentechnisch in die oder die Richtung geht. Ich mag gern druckvollen Champagner.
Also es darf auch ein bisschen Kraft haben im Geschmack oder es soll richtig Säure haben?
Ja, es kann beides gerne haben.
Ja.
Ich bin generell ein Freund der Säure, muss ich sagen.
Ja, Säure ist was Tolles. Ja, stimme doch falsch. Das, das macht den Wein aus. Ohne Säure schmeckt alles ein bisschen.
Ja, also wurscht, ob es jetzt Essen oder Trinken ist. Aber Säure ist schon sehr wichtig für mich. Also manche Weine sind mir dann oft zu lätschert, wenn ich keine Säure habe.
Lätschert
ist ein schöner Ausdruck. Ohne jetzt die Weine downgraden zu wollen.
Das ist absolut wichtig. Das merkst du auch, finde ich, an Weinen aus Kühljahrgängen ab und zu. Also es muss natürlich dann trotzdem reife Säure sein. Es kann immer sauer sein, aber darum greife ich halt ja immer zum Riesling anstatt zum Veltliner.
Ich auch.
Dank dieser Säure.
Ja. Ich meine, es gibt großartige Veltliner, klarerweise, aber.
Soll es geben.
Habe ich mal gehört vom Herrn sagen. Aber ja, Riesling ist schon eine geile Rebsorte.
Prost.
Cheers.
Champagner, zurück zu Champagner. Was trinkst du gerade gerne?
Champagner ja. Technisch?
Hast du einen Lieblingschampagner?
Boah, na, ich habe gehofft, diese Frage kommt nicht, ob ich einen Lieblingswein oder einen Lieblingschampagner habe.
Lieblingschampagner. Kannst du ja auch zwei, drei nennen. Was dir jetzt einfällt. Wenn du jetzt auf eine Karte schaust, was fällt dir ein, was du suchst? Oder wo du sagst, boah, das nehmen wir jetzt, das ist taugbar.
White Sorbet finde ich immer. Das trinke ich sehr gern. Das trinke ich jetzt auch privat, wenn ich irgendwo hingehe. Ist vom Preis, glaube ich, immer ein großartiger Champagner zum Trinken. Wurscht, ob es jetzt Blau de Noir oder Blau de Blau ist.
Ich sage mal so, Sorbet ist für mich gar kein Champagner, der für jeden Mann oder jede Frau ist.
Ja.
Weil es ist schon was Anspruchsvolles, finde ich immer.
Ja, ist absolut.
Also, das ist jetzt nicht so, ist kein Streichler.
Nein, das finde ich auch schön.
Das fordert dich auch ein bisschen. Ja. Ich greife immer gern zu Akrapa, muss ich sagen.
Das habe ich schon ewig nicht getrunken.
Oder Frederic Savard.
Das
so, auch so die, auch so die, ist, mal, ja. Also Frederic Savard, so Louverture, das geht irgendwie immer. Oder bei Akrapa den Terroirs zum Beispiel, das ist so Champagner, das ist immer gut. Also das könnte ich auch immer trinken. Und wenn es dann durch, kannst du dich dann bei den Lagen auch ein bisschen reinfuchsen.
Mhm, absolut. Und ich muss auch sagen, weil du so wahr gesagt hast, ich habe mal, wann war das irgendwann? Letztes Jahr mal den Rosé getrunken. Das war eine geile Flasche, richtig geile Flasche Champagner. Also ich finde generell Rosé-Champagner eigentlich ganz...
Rosé-Champagner?
Ja. Also jetzt nicht so im klassischen Champagner-Sinn, aber gibt schon geile
Rosé-Champagner. Der erste Sommelier, der sagt, der findet Rosé-Champagner geil.
Ich kann schon richtig.
Ich wurde schon so gesteinigt. Ich habe irgendwie veranstaltet, mal Rosé schon
mal gesagt. Du trinkst auch manchmal gerne Laurent Perrier Rosé.
Ist diese Geschichte frei erfunden oder ist sie wahr?
Nein, nicht, dass du das jetzt immer trinkst, oder hast du mal gemeint, dass.
Ich habe meine Vergangenheit auf der Skihütte.
Ja, vor allem.
Und da gab es viel Laurent Perrier Rosé und der war mir deutlich lieber als wie ein Renard Rosé oder ein. Wieso machen wir gerade so viel Werbung über so große Namen? Aber es wird deutlich lieber. Weißt du, was wirklich gut ist? Also ich mag den Savard Rosé richtig gerne, aber da gibt es zwei. Ich mag den Boule de Rosé richtig gern. Ich glaube, den meinst du ja auch.
Ich glaube, den meine ich auch, ja.
Der ist sehr gut.
Aber weil du gesagt hast, warum wir so viele große Namen in den Mund nehmen, das verbindet man ja auch mit Rosé Champagner, finde ich.
Große Namen.
Große Namen und ein Rosé davon.
Ja. Und jeder große Name hat mindestens einen Rosé. Muss er haben, quasi so.
Ja.
Also das ist kein Rosé-Champagner, jetzt mal wieder zurückzukommen, aber ich finde das sehr, sehr gelungen.
Absolut, das kann man auch guten Gewissens um 9 oder 18, 20 am Vormittag trinken.
Wann denn
sonst?
Wenn
man dafür Werbung machen darf.
Irgendwo ist es sicher 18 Uhr.
Stimmt, ja. In meinem Kopf noch nicht.
Etienne oder? Sehr gut, wirklich. Ja? Mir gefällt das, weil diese Dosage, diese kleine Dosage, das muss ja nicht viel sein, diese 2 Gramm.
Aber ich finde sie manchmal sehr schmeichelhaft schön.
Ja, das braucht es ab und zu. Es ist ja wieder so einfach wie ein Gewürz. Das kannst du ja richtig, wenn du es richtig einsetzt, ist ja so eine Dosage nicht schlecht. Das ist der Unterschied, ob ich 12 Gramm reinhau oder ob ich 2 Gramm reinhau.
Toll.
Und das steht dem sehr, sehr gut aus dem sehr coolen Jahr 2014. Etienne, oder? Ist gut. Jetzt gleich wieder. Sind die Lebensgeister wieder geweckt?
Ja, voll. Ich bin auch gerade wieder erwacht. Nach meinem kurzen Schlaf.
Wie ist das im Ratzensohn? Ich glaube, als Außenstehender, glaubt man, ihr macht wahrscheinlich nur Winterchampagner. Habt ihr Champagner aus von Häusern auch?
Ja, schon. Finde ich auch generell. Unsere Weinkarte ist, glaube ich, nicht sehr dogmatisch aufgebaut, sondern es geht schon darum, einfach nicht alle Gäste wollen jetzt White Sorbet trinken, sondern ist auch wichtig, finde ich, dass man ein bisschen was ein
Big anbietet oder eine Auswahl gibt.
Ja.
Ist dir das persönlich auch wichtig, dass du auf der Weinkarte alle Stücke spielst?
Ich finde nicht, dass man alle Stücke spielen muss, aber ja, ich finde es angemessen, einfach eine Bandbreite an Weinen zu haben oder an Stilistiken zu haben, dass auch, man möchte ja, dass wenn ein Gast bei uns reinkommt, finde ich, oder für mich, dass die einen schönen Abend haben und
dass sich der was findet.
Dass sich viele Leute was finden können.
Mit alle Klavierstücke spielen meine ich so, du kannst einen super klassischen Bordeaux auch trinken und du kannst aber genauso Pinot Noir aus dem Jura trinken.
Ja, voll.
Also es schließt sich nichts aus.
Nein, gar nicht.
Es hat alle.
Das so wurde die Weinkarte aufgebaut und ich bin jetzt nicht da, um jetzt die Welt zu verändern, sondern ich habe mich dann gemacht, das Nest gesetzt, so wie ich ja gerne sage. Und dieses Nest werde ich hüten und ja, ein bisschen meinen Senf dazugeben. Aber ja, es ist für mich schon wichtig, dass viele Stilistiken auf der Weinkarte sind und nicht nur in eine Richtung gehen soll, weil, wie gesagt, die Gäste sollen sich wohlfühlen und gleich am Anfang in die Weinkarte schauen und sich denken, oh Scheiße, da ist eigentlich nichts dabei, was mir irgendwas irgendwie zusagt.
Da muss ich nicht nehmen, das ist ja einfach selbstverständlich.
Und das möchte ich nicht.
Du, die Küche vom Ratz und Sohn ist ja doch bewusst unkonventionell, manchmal sogar provokant, es regt an. Wie reagierst du drauf? Also du hast ja oft in der Weinbegleitung ein bisschen Stilbrüche drinnen. Ist das vom Thomas schon so gelernt gewesen ein bisschen? Oder du machst da gern Weißwein? Ich weiß, dass du mal zum Hauptgang Viognier serviert hast.
Von wem war der Viognier?
Ich glaube, der war von Julien Cessignon.
Das glaube ich auch. Das war sehr gut.
Ja. Aber versuchst du dann auch ein bisschen mit Stilen zu brechen? Oder wie gehst du das an? Oder du natürlich bist du sehr den Naturweinen und Low-Intervention-Weinen, wow, was für ein Ausdruck, Herr Zankl, nahe. Und das passt auch sehr gut zur Küche oft, weil die Weine oft sehr viel Charakter haben.
Ja, absolut. Also wie gehe ich meine Weinbegleitung an?
Oder gibt's da, hast du eine Idee oder wo holst du die Inspiration dazu? Weil die Küche doch ganz anders ist wie eine klassische Küche.
Absolut, und das macht es ja auch oftmals ein bisschen einfacher, finde ich sogar.
Es macht es einfacher?
Cool. Ja, schon. Also ich finde, Chef und Luki kochen ein Gericht und dann kosten wir das gemeinsam und dann schreibe ich mir meist oder rede auch mit Luki oder mit dem Chef oder schreibe mir dann Ideen auf, die ich im Kopf habe. Und ich finde, mit vielen Gerichten kann man einfach sehr spielen. Also man kann in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen.
Ja.
Ob das jetzt in eine Klassik ist oder in eine naturweinigere Richtung. Das kommt dann im Endeffekt eh raus, aber ich finde, es ist eine sehr schöne spielerische Küche zum Pären als Begleitung.
Ist da schon ein paar Mal was schiefgegangen auch?
Ja. Also schiefgegangen.
Gibt es ein Pairing, was du unterdenkst, wo du einfallst und denkst, boah, das haben wir richtig verkackt. Das hat gar nicht geschmeckt.
Warte, lass mich kurz überlegen. Es war irgendwann erst in einem der vergangenen Menüs zu irgendeinem Dessert. Ich weiß nicht mehr, was das war.
Alles Gute von Dessert ist ja, dann ist ja schon alles gewonnen davor.
Ja, hoffentlich.
Also, hoffentlich.
Aber irgendein Dessert, was da habe ich ja nichts. War es eh vielleicht jetzt gerade das Rhabarber-Dessert? Da hatte ich eine extrem gute Idee im Kopf und hab dann ein bisschen was bestellt davon. Und dann habe ich es probiert am ersten Tag und dachte mir so, so geil passt das eigentlich gar nicht. Genau, aber dann nimmt man was anderes oder kostet.
Was hast du mit dem Wein gemacht, der über war?
Ich hab da nicht viel bestellt. Ich glaube, da habe ich nur mal 12 Flaschen bestellt. Ja. Und das war ein Wein, den ich sehr gern mag. Und
der einfach nicht zum Gericht passt.
Der einfach nicht zum Gericht passt.
Ich hätte sowas auch schon mal richtig verhunzt. Ja. Ich glaube, die Familie Oberauer wird immer noch sagen, sie haben immer noch irgendein Sauerbier rumstehen.
Was auch ist, Sauerbier habe ich auch manchmal in der Weinbegleitung.
Ja, ich habe das aber mal richtig versammelt. Das war so ein Sauerbier von Stiegelgut Wildshut.
Okay.
Und ich habe mir da irgendwas eingebildet. Aber die Gäste sind halt doch ein bisschen konventioneller in
Pferd. Ja, Sauerbier ist immer eine. Das ist eine lustige Geschichte, finde ich.
Ja, das ist klar.
Der Luki und liebt das Sauerbier und ich liebe auch Sauerbier. Und
es war schon grob, was also der klassischen Dessertküche von das ist französische, österreichische und ich fahre da mit einem Sauerbier rein. Das war so. Ich habe viele Gäste, ich habe ein bisschen angeeckt, glaube ich, mit dem Pairing. Ja, und ich habe mir selber, es war auch nicht, ich glaube, das ist mein bestes Pairing. Ja. Ich glaube, das Sauerbier steht immer noch im Lager.
Ich muss das Personal drücken. Es gibt.
Der Chef hat so verflucht, ja, er hat gesagt, da kann ich nicht einmal Soße draus machen. Und ich so, mir ist echt viel aufgegangen, aber das ist mir leider nicht aufgegangen. Das muss ich sagen. Entschuldigen für das Fehlinvestment in Sauerbier hin.
Aber wie viel hast du gekauft?
Ja, ich glaube, das war da schon so 24 Flaschen oder das so. Und dann stehen halt noch so 12, 15 Flaschen Sauerbier rum. So.
Aber
das dann in so Eck gestellt. Ja, das hat nicht so gut gereift, muss ich leider sagen. Es war kein belgisches.
Okay. Der Stefan Martin hat mir mal erzählt, dass er mal ein altes, ich glaube es war Etre Fontänen, ein sehr gereiftes Sauerbier getrunken hat.
Aus Belgien ist das, gell?
Ja, genau. So ein bisschen südlich von Brüssel. Mhm. Und der hat gemeint, das war crazy.
Ich Sauerbier ist ein eigenes Thema.
Ja.
Habt ihr eine Sauerbier-Auswahl? Eine gute?
Also auf der Karte? Ja. Nein. Aber ich habe es, wie gesagt, auch immer wieder mal im Pairing gehabt. Das waren sicher die Pairings, wo am meisten gesagt wurde, ob sie nicht ein anderes Glas haben können.
Genau, aber die Leute, die es gefeiert haben,
ja,
haben es richtig gefeiert. Also selten so emotionale, also du kannst, beim Sauerbier, wir haben irgendwann mal bei so einem Sommelier-Battle in Graz, mal habe ich mit Daniel Schicker zusammen, haben wir Sauerbier zum Dessert serviert und das war der einzige Gang, den wir gewonnen haben. Aber die Leute haben gesagt, entweder die anderen haben gesagt, das sind gar nicht auf, die anderen haben gesagt, aber geil.
Ja.
Geil. So ein bisschen was, wenn du sauer bist, ein bisschen, glaube ich, in so eine Apfelrichtung, wo du ein bisschen Briochiges reingehst, was einfach sagt, das Dessert darf auch Kraft haben ein bisschen. Dann kannst du da mit dieser Säure und der Sauerbier richtig Spaß haben.
Ich finde auch so Sauerbier ist.
Hast du beim anderen Sommelier schon mal gesehen, dass er Sauerbier einsetzt zum Pairing? Chef Martin ist schwierig, weil er macht in der Rumpa ja kein Food Pairing.
Stimmt, ja. Habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube nicht.
Oder gibt es einen Sommelier, wo du.
Wo ich weiß.
Ja, nein, wo du dir einfach den aus Farbbild ein bisschen hast, so auch in die Pairings, wo du ein bisschen was abschaust.
Gezwungenermaßen Thomas Reiter. Thomas hat schon richtig, richtig gute Weinbegleitungen gehabt und dadurch, dass ich damals sein Kommissommelier war und viel Weinbegleitung auch eingeschenkt habe, oder dass auch die ersten Aufgaben waren, die ich als Kommi hatte, habe ich auch, glaube ich, von Thomas einfach viel mitgenommen und wie der Thomas an Pairing rangeht oder er hat mir dann erklärt, so er kostet das Gericht und dann überlegt er sich, ob er will er mitgehen oder will er dagegen gehen oder gibt es etwas, was das Gericht vielleicht nicht so arg ausgeprägt hat, wo man mit Wein irgendwas machen kann. Vorbild.
Ja.
Thomas ist halt mein Lehrmeister, würde ich sagen. Deswegen.
Meister wäre schon immer markiert.
Meister? Du bist mein Meister.
Also Thomas. Meister.
Ja, Thomas Reiter. Danke Thomas, wenn du dir das anhörst. Du bist ein Lehrmeister.
Voll schön. Wie geht's dir bei der Begleitung das mit der Küche an? Darfst du das miteinander ausdenken? Bist du dabei, wenn das Menü geschrieben wird? Oder gehst du so, da ist das Gericht, Tini, mach einen Wein dazu?
Nein, das ist schon, ich finde, das ist schon.
Oh, wir haben einen Service im Zimmer. Lieber Tini, nachdem du heute ja unser Gast bist und es ist baldigst in der Früh, musst du zum Champagner auch was zum Essen her, zum Schnabulieren her. Frühstück Zimmer, Weltklasse, mit der Klosche sogar.
Das ist wirklich extrem cool.
Ja, so wie einer, Frühstück Zimmer, perfekt, ja. Aussicht, Frühstück, extrem Champagner, genau.
Also wir kosten ein Gericht, da habe ich meistens so eine Woche Zeit, bis das Gericht dann auch im Menü landet oder das Menü dann umgestellt wird. Und ja, das passiert eigentlich viel im Diskurs. Und es wird auf jeden Fall.
Aber bezieht dich die Küche viel ein? Also wir haben Eierlei in 5 verschiedenen Varianten.
So wie du es wolltest, Maxi.
Herzlich willkommen beim Kalk und Kegel Podcast, Spruch mit Bruder, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn, heute bei Frühstück bei mir. sag mal, was ist dein Lieblingswein zu Eiern?
Mein Lieblingswein zu Eiern. Ich glaube, ich habe noch selten in meinem Leben Eier und Wein gepaart, aber ich koste es mal und dann vielleicht fällt mir das ein. Spontan. Ist dein Lieblingswein zu Eiern? Gibt's was wahrscheinlich eh, also Champagner oder Schaumwein.
Ja, aber ich frage mich dann ab und zu, ob das so klischeehaft ist. Ob das nur, man sagt Champagner, weil man eben sagt Champagner zum Frühstück oder halt Prosecco. Wo ich Prosecco mehr so verstehe, weil das ein bisschen süßer ist. Und das ein bisschen süßer, ja, zu so einem Frühstück ja eigentlich prinzipiell passen könnte. Ich frühstück halt eigentlich nie.
Ich auch nicht. Also ich schlafe meistens so lange, dass das Frühstück schon vorbei ist.
Ja, oder ich konzentriere mich aufs Mittagessen.
Ich mache eher, vielleicht bin ich eigentlich so ein Bruncher, aber nein, eigentlich gar nicht.
Du bist ein Bruncher?
Nein, ich überlege gerade, was ich dann esse vorm Arbeiten, wenn ich zu Hause bin und etwas essen möchte. Dann esse ich schon so Weckerl und Butter und.
Aber eher salzig oder süß?
Schon salzig und danach immer süß. Ich bin eine Naschkatze.
Wir sind hier aufgestellt für dich.
Ja, es ist ein Traumfrühstück für mich.
War wirklich frisch aufs Zimmer im Sovienna.
Ja. Ich könnte einen ewigen Podcast machen hier in dem Zimmer. Wir können bis zum Abendessen einfach da bleiben.
Ja, von mir ist in Ordnung.
Wo waren wir davor?
Gibt es ein Frühstückslokal in Wien, wo du gerne hingehst?
Ein Frühstückslokal.
Du bist eher so, wir waren einmal frühstücken, haben wir eher nur so Kaffee und Croissants eingeteilt.
Bestimmt für Kaffee Fokus. Das war, glaube ich, der letzte Kaffee, den ich getrunken habe.
Was? Trinkst du gar keinen Kaffee mehr?
Gibt mir irgendwas Unruhiges in meinem Körper.
Stress,
ja. Oder so, ich weiß nicht, manchmal kann ich so mit diesem Stress oder mit dieser Energie nicht wirklich viel anfangen, weil ich habe es mir nie angewöhnt. Und dann habe ich es eine Zeit lang gemacht und habe mir irgendwann gemerkt, okay, eigentlich vertrage ich es gar nicht so gut. Obwohl ich Kaffee sehr gern mag und es mir auch sehr schmeckt und ich mag diese ganzen Spielereien damit.
Welche Spielereien denn?
Ja, weil sich irgendwie extrem reinfuchst und.
Warte, das ist halt so gesiestes Zeug. Wie nennt man das ja?
Gesiestes Zeug?
Wie sagt man? Specialty Coffee? Nennt man das so? Ja, wo die dann irgendwie so Mandelsirup und so reinballern und Karamellzeug reinballern und so.
Ja, das ist mir zu viel. Aber okay.
Also du machst eher so,
also generell einfach Kaffee
mit Bohnen und so mit Bohnenspül mit Rösterei,
ja, mit Rösten und spielen. Mit Kaffeemaschinen und wie kriege ich so für mich den perfekten Kaffee raus. Mhm. Das finde ich schon sehr interessant.
Ja, ist so eine eigene Materie.
Ja. Und
aber die müssen auch so viel Kaffee trinken.
Bestimmt.
Aber ja, wahrscheinlich denken sie das bei uns auch, mit als Sommelier und Weinhändler.
Wahrscheinlich, stimmt.
Die müssen so viel Wein trinken.
Stimmt.
Aber Wein vertragen wir besser wie Kaffee.
Absolut, ich vertrage Wein viel besser als Kaffee.
Deutlich gesünder.
Das hat's ja aber Frühstückslokal. Wir schweifen die ganze Zeit in irgendwas ab. Gibt es ein Frühstückslokal? Ich glaube nicht. Wie gesagt, das ist nicht, kein großes Thema für mich, zu frühstücken. Deswegen genieße ich es umso sehr, gerade mit dir da zu sitzen. Und,
ich auch, ich fühle mich voll ungewohnt an. Für mich wirklich.
Ich fühle mich gerade wie ein englischer Sir, der mit seinem Wagel ein Frühstück
das, so müssen es die Leute bei Frühstück bei mir füllen. Barbara Stöckl, findest
du
nicht?
Ja, stimmt. Oh, schön, eigentlich sehr angenehm.
Und wie viele Händler hat das Mratzen Sohn, damit sie so eine diverse Weinkarte anbieten kann?
Einige.
Über 15,
20, 25, weiß ich nicht. Es gibt schon natürlich HändlerInnen, mit denen man regelmäßiger zusammenarbeitet oder wo das einfach so ein laufendes Ding ist und dann gibt es halt HändlerInnen, wo man einmal im Jahr was bestellt.
Ja, weil, man's
weil man halt gerade irgendwas ja, sieht oder irgendein Wein plötzlich aufpoppt in einem Kopf oder im Kopf vom Luki oder vom Chef.
Mhm. Und man muss den jetzt anschaffen.
Den man jetzt gerne haben möchte. Und dann wird man schauen, was man damit kommt. Und,
wie viel bauen sich der Lukas und der Markus in die Weinauswahl ein?
Zum Glück viel. Oder viel.
Ja.
Zum Glück
für den Koch viel.
Sind sie sehr, sehr präsent und beides leidenschaftliche Weintrinker. Und beide, glaube ich, haben einfach sehr, sehr guten Gaumen und auch einen Riecher dafür, was.
Das diskutiert sie dann die Weinauswahl auch bei der quasi bei der.
Bei der Weinbegleitung?
Mhm. So, das gibt es da auch Vorschläge vom Luki zum Beispiel.
Ja, absolut.
Wirklich cool.
Ja, wie gesagt, gerade Weinbegleitung ist schon ein Diskurs, den man hat. Und es gibt viele Vorschläge und es gibt auch Gänge, wo ich manchmal denke mir so, was soll ich da für einen Wein dazu machen? Oder auch eine Alkoholfreibegleitung. Zum Glück bauen sich die ein, ja.
Ja.
Das war ja auch wichtig. Und dann kommt manchmal der Chef mit einer Idee um die Ecke, wo ich mir denke, okay. Perfekt.
Okay.
Ganz perfekt.
Nicht schlecht, Chef.
Danke, Amen. Chef. Genau. Also, ja, es ist immer ein Diskurs im Wein und
voll schön.
Ist mir auch wichtig, weiß ich, bei der Tochter ist der langjährige Sommelier und viele Stationen hinter mir und bla bla bla.
Genau, du kommst ja, kann man jetzt unkonventionell eigentlich nicht aus dieser ewig langen Gastro-Schiene her.
Nein, also die Gastro schon länger.
Genau, du sprichst ein bisschen für so eine neue Generation auch an Sommeliers. Also dieses, nein, ich habe nicht mit 15 eine Lehre gemacht und dann habe ich stetig mich weiter verbessern und wollte immer schon Master-Sommelier werden. Sondern es hat sich bei dir, ja, es ist passiert viel, du hast es passieren lassen.
Stimmt.
Erzähl mal, was hast du die letzten 10 Jahre gemacht? Viel passieren lassen.
Die letzten 10 Jahre?
Grob, muss ich
auch sagen. 10 Jahre Zivildienst und nach dem Zivildienst habe ich dann angefangen neben Auerbach, wo ich aufgewachsen bin. Tulpinger Kugel, nicht im Berghotel, sondern ein bisschen drunter gab es ein kleines Gasthaus.
Mhm.
Das Gasthaus Pop. Und da habe ich nach dem Zivildienst mit dem Studieren damals angefangen, in der Gastro zu arbeiten.
Was hast du studiert?
Ja, Bildungswissenschaften. Alles fertig gemacht, außer die Bachelorarbeit habe ich nicht geschrieben.
Brauchst du das nochmal? Könntest du es noch fertig machen?
Move. Werde ich es irgendwann fertig machen, weiß ich nicht. Sie haben zum Glück mit mir damals oder während meines Studiums das Curriculum geändert. Das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt noch die nächsten paar Jahre aufrechterhalten und bleiben oder so darstellen, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich nicht wirklich viel nachmachen, aber es war auch während dem Studium nie.
Hat dich nicht erfüllt?
Nie ein Thema, oder es war schon am Anfang ein Thema, aber auf euch hat mich sehr erfüllt, das Studium war großartig.
Das Studium hat dich sehr erfüllt?
Ja, absolut.
Cool.
Es hat mich, was einfach
ja, Bildung.
Viel, genau, ja, Bildung und ging viel um Gesellschaft und Missstände und alle Menschen mit einbeziehen und wie viel scheiß viele Probleme es in einer Gesellschaft gibt.
Die auch.
Oder wie viele Menschen werden aussortiert aus einer Gesellschaft durch Bildung oder Bildungssysteme. War sehr interessant. Aber auf jeden Fall zurück zur Gastronomie zu kommen.
Da muss ich ja, es war ja trotzdem spannend, glaube ich, was du erzählst. Das ist ja wichtig. Wie ja, sehr beeinflusst du dein jetziges Tun?
Das beeinflusst mich jeden Tag sehr. Mhm. Genau, damals angefangen im Gasthaus Pop. Da war ich 2,5 Jahre. Das hat mir sehr extrem viel Spaß gemacht. So ein kleines Gasthaus, richtig, richtig gute Küche. Das beste Schnitzel meines Lebens wird es immer dort geben. Dann war ich 2,5 Jahre dort. Habe ich ein paar Jahre immer im Sommer in einer Pizzeria im 14. gearbeitet, in der Pizzeria La Mama.
Okay.
War auch eine sehr schöne Zeit. Viele nette Menschen kennengelernt. Dann war ich dazwischen auch im Restaurant Stomach im 9. Sondern, wie würde ich sagen, ein Bistro, würde ich sagen, fast ein österreichisches Bistro, wo schon eine französische Küche im Hintergrund war, oder so ein bisschen eine österreichische, französische Fusion war. Was auch sehr schön war, dann war ich bei XO Grill ganz kurz.
Was hast du bei XO Grill gemacht? Hast du Burger gebraten?
Nein, nur gegessen.
Achso, du hast nur gegessen, warst du was? Professioneller Esser?
Ja. Nein, ich habe
Tester.
So relativ am Anfang damals, also wo sie dann den ersten Standort in der Kettenbrückengasse hatten.
Okay. Also hast du mit aufgesperrt quasi, was?
Nein, nicht aufgesperrt habe ich nicht, aber es war relativ am Anfang.
Aber ich hatte es durch die Gegend getrieben, haben. Pizzeria, Burger, Bistro.
Ich war
das ganze Klavier gespielt.
Im Volk war ich. Ja. Und dann war ich irgendwann mal essen im Ratz und wäre eigentlich mit einer meiner besten Freunde, mit Nico Appelt, da hingegangen. Er hat Fieber bekommen und ich bin dann alleine hingegangen.
Mal.
Und war dort essen und wurde dort sehr nett empfangen, obwohl mich eigentlich niemand kannte, außer den Alan, den habe ich damals gekannt.
Auch ein toller Gastgeber.
Ist ja ein großartiger Gastgeber.
Dann, Wien vermisst ihn sehr, glaube ich.
Wien vermisst ihn sehr, aber ich glaube, er fühlt sich sehr wohl in Berlin.
Also nein, ich meine, Wien vermisst ihn. Was er vermisst, ist eine andere Geschichte.
Ja, ja, allem,
ihm geht sicher gut, aber Wien geht es ohne ihn nicht so gut.
Vor allem auch Alan ist eine umarmende Person. Einfach so, wenn er da steht und
der hat dich gleich abgeholt,
so eine arge Präsenz hat.
Was macht der Alan jetzt in Berlin eigentlich? Erzähl mal, du weißt es besser, oder? Gibt's mehr Kontakt?
Was der Alan macht?
Ja.
Der Alan ist im Studio
Schmaus.
Schmaus, genau, mit der Amelie in Berlin. Es war eher, glaube ich, so, es hat so als Catering angefangen oder ist es auch noch immer. Haben aber einen eigenen Standort. Es funktioniert, glaube ich,
sehr gut. Man ist sehr, sehr präsent.
Ja. Und ich glaube, es war auch ein
bisschen... Coole Rezepte auch von Amelie immer.
Ja, absolut. Und auch ein sehr schöner Auftritt, finde ich, auf
sehr ästhetisch. Instagram
zum Beispiel, genau. War, glaube ich, auch ein Startschuss für andere junge Menschen, die sowas auch machen möchten.
Vielleicht, ja. Catering.
Catering, genau. Aber ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Konzept an Gastronomie, genau. Ich finde es sehr künstlerisch angehaucht.
Aber zurück zur anderen Kunst, zur kosmopolitischen Kunst im Restaurant, wo du jetzt tätig bist.
Ah ja, genau.
Du warst dort essen und wurdest da herzlichst empfangen.
Genau, und hatte einen extrem, wirklich grandiosen Abend. Das war eh auch eines der ersten Male Fine Dining, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Und der Thomas Reiter hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht aus Mauerbach komme und viele Geschwister habe. Und da habe ich gesagt, ja, genau. Und Thomas und
wie viele Geschwister hast du denn?
Ich habe 8 Geschwister.
Zwei
davon sind, also die ältesten beiden sind Halbbrüder und der Rest ist von meinen Eltern zusammen. Und der Benny, der älteste Nicht-Halbbruder, ist auch Sommelier und ein großartiger Gastgeber im Gasthaus Flo in Langenlebern.
Oh, auch kein Unbekanntes.
Genau, und Thomas und Benny waren befreundet oder kannten sich ganz gut. Und deswegen ist der Thomas drauf gekommen und der Thomas hat in Mauerbach gewohnt, weil er eine Freundin damals da hatte. Dann habe ich mit Thomas viel geredet und danach mit Manuel, mit Lukas Bruder, noch einer der großartigsten Gastgeber.
Ja, wer ist noch
ein? Manuel Mratz.
Die Gastronomie vermisst diesen Menschen.
Ja, sehr.
Wow.
Und ich sehe auch den Mani oft noch durchs Restaurant gehen. Und
der hat mich damals auch beim ersten Mal so begeistert.
Ja, echt so eine arge Präsenz, auch wenn er nicht bald am Tisch gestanden ist. Finde ich, das war so ein Mensch, den man beobachtet, wenn er durch das Restaurant geht. Und man sich denkt so, das ist wirklich zum Niederknien.
Und die haben dich gefragt, ob du mit denen arbeiten möchtest?
Nein. Es war... Ich weiß gar nicht, ob es damals, wo ich essen war, ob das überhaupt im Raum stand. Auf jeden Fall habe ich mit Mani dann auch noch länger geredet. Und der Mani hat mir dann irgendwann geschrieben, einen Monat oder 2 Monate später, ob ich mit denen ins Kanal gehen mag, weil machen einmal im Monat oder ab und an mal einen Abend, wo sie einfach ein paar Leute einladen und einfach mit denen essen gehen und eine Zeit verbringen oder trinken oder was auch immer. Und irgendwann habe ich da, glaube ich, einfach einen Job gesucht oder wusste, okay, in der Pizzeria.
Also du warst mit denen im Candle dann?
Genau.
War lustig abends, ja, sehr unterhaltsam.
Ja, da war der Alan auch noch dabei. Und
stell mir das sehr hedonistisch vor.
Was?
Den Abend.
Den Abend?
Viel gutes Essen, viel guter Wein.
Ich kann mich an den Abend gar nicht mehr so gut erinnern.
Das meine ich ja.
Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein extrem rauschiger Abend war oder nicht. Auf jeden Fall habe ich dann einen Job gesucht und wollte anfangs eigentlich in die Rundbar gehen. Oder eigentlich wollte ich auch immer im Café Kandel arbeiten, aber die wollten mich nicht leider. Und ja, wirklich.
Okay, ja.
Ich habe sicher zwei oder dreimal gesagt.
Jetzt wollen sie zu dir und du.
Nein, ich liebe das Kandel. Es war eine Zeit lang und auch noch immer sicher einer der schönsten Orte für mich in Wien. Dann wollte ich in der Rundbar arbeiten, das hat dann auch irgendwie nicht ganz hingehauen, aber es hat auch nicht wirklich jemanden gesucht. Das war
so eine Basis, ist also nicht passiert.
Überfluss, genau. Und dann hat das Martin Sohn auf Instagram gepostet, sie suchen einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Service und ich habe es gesehen, dachte mir, okay, wäre extrem geil, weil es mich einfach interessiert und das war eh gerade in einer Phase, wo das einfach sehr aufgekommen ist in mir oder schon länger in mir geschlummert hat. Aber einfach nicht dort Gastronomie, in der Gastronomie zu arbeiten, sondern...
Ja, du hast ja einschlägige Adressen, hast du ja auch genannt. Das sind ja alles drei einschlägige Plätze, die sie ja sehr ähnlich sind in der Denkweise und das absolute Vollprofis sind, was sie machen. Ja. Das eine in der Art und Weise des Bistros, andere in der Weinbar-Geschichte und andere im Fine Dining. Und da wusstest du schon, wo die Richtung hingeht.
Genau, das war ein Wunsch einfach von mir, glaube ich. Habe mich aber nie getraut, dann mich zu bewerben und meine Freundin hat dann gemeint, ich soll mich nicht anscheißen, sondern ich soll mich einfach bewerben oder dem Mani schreiben. Und dann habe ich weiß noch, ich habe einen Nap gemacht am Nachmittag, was ich sehr liebe, und habe...
Naps am Nachmittag?
Ja, halt vorm Arbeiten, ich schlafe eigentlich immer vorm Arbeiten.
Wie wichtig ist dir das?
Extrem wichtig.
Wie geil ist das?
Das ist das.
Wie lange dauert der Nap dann? Wichtige Frage, finde ich.
Kann auch immer zu lange dauern. Zwischen einer halben und eineinhalb Stunden.
Wow, das ist ja Schlafen. Das ist Nachmittag schlafen, kein Nap. Nap ist 10 Minuten Augen zu machen.
Ja, okay, dann ist es ein falsches Wort. Ich ruhe mich einfach gerne aus. vor meiner Arbeit.
Ich ruhe mich gerne aus. Ich stehe später auf und dann lege ich noch wieder ja, schlafen.
Und das, auch wenn ich um 11 aufstehe, werde ich um 13.30 Uhr nochmal mich ausruhen, wenn ich Zeit dafür habe.
Ja, voll schön.
Und das war so einer von meinen Naps. Und bin aufgewacht und habe dem Mani einfach geschrieben, so Mani, ist die Stelle noch frei. Und dann hat mir Mani eine Sprachnachricht zurückgeschickt und habe gemeint, ich hoffe, es bin ich, der sucht. Und ich soll morgen Probearbeiten kommen. Und das war am 23. Dezember 2022.
Was für ein Christkind.
Wirklich, und das war ein extrem schönes Weihnachten, weil ich aufgewacht bin am nächsten Tag und war wirklich glücklich.
Und du wusstest, du machst es.
Ja.
Schön.
Voll.
Job kann ich schon erfüllen. Auch. Neuer Job ist schon was Schönes.
Ja, absolut. Fast demütig war ich da, dass ich, oder auch wenn ich jetzt zurückschaue, war das ein wirklich schöner Moment.
Ja.
Und es ist noch immer. Jeden Tag.
Jeden Tag?
Ja.
Du siehst dich also noch lange Zeit im Ratsensohn.
Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwo arbeite und mir ganz viel Vertrauen geschenkt wird, was die Tatsache ist, und ich das liebe, dann sehe ich nicht viele Gründe, jetzt irgendwas anders machen zu müssen. Genau. So bin ich da reingeschlittert. Aber ich habe es auch passieren lassen, wie du es vorhin schön gesagt hast.
Was war der schönere Moment, dass du im Ratsensohn angefangen hast, dass du der Sommelier geworden bist oder dass du Rookie of the Year geworden bist?
Wo ich im Rats angefangen habe, sicher.
Ja.
Ich meine, das Rookie of the Year-Ding, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Auszeichnungs... Danke, dass du mir die Frage stellst.
Ja, doch, oder? Was ist da? Aber schön, dass du sagst, das Schönste war, wie du angefangen hast im Ratsensohn. Da warst
ja, absolut.
Glückseligst.
Ja, wirklich sehr glückseligst.
Ist das ein deutsches Wort?
Glückseligst. Boah, ich bin ganz schlecht in...
Aber jeder weiß, was ich meine, oder?
Ja, es war ein sehr glückseliger Moment meines Lebens. Weil es eher so der Start war, weißt du, dieses Rookie-Ding war, fand ich sehr schön, auch wenn ich jetzt Auszeichnungen nicht unbedingt nacheifer, ist es trotzdem schön, wenn man gesehen wird und irgendeine Auszeichnung bekommt, wo Menschen sich denken, okay, Geben wir das jetzt diesem Konstantin Alba, weil, ja.
Oder lässiger Kerl ist. Ja. Wie wichtig ist die Rolle der Musik im Ratz und Sohn? Also meine Erfahrungen waren immer, es ist jeden, oder wurde mir erzählt, es ist jeden Tag eine andere Playlist, es wird jeden Tag von einem anderen Mitarbeiter die Playlist ausgesucht. Ist das richtig? Und darfst du sie auch aussuchen?
Halb richtig, würde ich sagen. Also es hat auf jeden Fall jeder Mitarbeiter in die Chance oder die Möglichkeit, eine Playlist auszuwählen oder zusammenzustellen. Meistens macht es der Maxi, also Maxi nicht so Maximilian Zankl, sondern Maximilian Seiler. Der ist so ein bisschen der Musikbeauftragte, muss man sagen. Sonst der Luki macht es manchmal, ich mache es ja, ab und an, wenn ich mal Lust habe, eine Playlist zu machen. Früher hat es oft auch der Lias, ein anderer Koch, gemacht. Der war auch sehr plattenaffin und hat uns seine eigenen Platten von zu Hause mitgenommen.
Ah, cool. Hat er die auch wieder mit nach Hause genommen? Ja, genau. Ja. Also hat er die vom Ratzensohn auch wieder nach Hause mitgenommen?
Ja, voll.
Oder hast du da gelassen?
Ja, nein, hat es wieder mitgenommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein großer Punkt, glaube ich, im Restaurant. Es schaut auch Musik und das gehört auch dazu. Oder es gehört zum Gesamterlebnis dazu. Auch.
Oder wie wichtig ist die Musik?
Wie wichtig es mir ist? Sehr, ich höre irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren weniger Musik, irgendwie privat oder zu Hause. Ich hatte auch ewig lang keine Kopfhörer, deswegen habe ich auch weniger Musik gehört. Aber prinzipiell ist es mir sehr wichtig.
Jetzt mal wirklich, wir haben gestern mal ein Thema angeschnitten, wie wir zusammengesessen sind beim Abendessen, Tini, oder ja. Ich beim Abendessen.
Wir sind zusammengesessen.
Aber das wusste ich gar nicht. Wir sind gestanden.
Ich bin zusammengestanden.
Okay, ja. Ah. Ich stehe auch gerne mal bei euch im Restaurant. Ja,
stimmt.
Und da war das Thema vor allem Weine an Privatkunden. Und ich habe das gestern mit einem anderen Podcast-Gast auch besprochen. Mhm. Wie oft kommt es vor, dass die Gäste dir erzählen, ja, sie haben diese tollen Weine eh zu Hause, sie müssen sie nicht im Restaurant trinken. Und wie siehst du das Ganze? Siehst du das positiv, negativ? Ich glaube, gestern hat es eher negativ geklungen.
Ja, ich sehe es auch. Ich sehe es auch jetzt eher negativ, obwohl ich jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, prinzipiell Menschen sollen Wein kaufen, so viel sie wollen. Aber jetzt komme ich eher in das Negative, was mich eigentlich eher bewegt, finde ich, dass Weine schon eher in der Gastronomie landen sollen. Gerade Weine, die vielleicht ein bisschen rarer sind, die man als Allokation bekommt, als Restaurant. Weil das ist, wenn wir von einem Weingut, weil es nicht viel gibt für Österreich, 3 Flaschen bekommen, als Restaurant, das sicher auch bei diesem Weinhändler oder Weinhändlerin Umsatz macht und dann eine Privatperson das auch bekommt, und das deswegen nicht im Restaurant trinkt, dann ist das natürlich ein trauriger Fakt, weil man führt ja nicht als Spaß ein Restaurant oder man kauft ja nicht als Spaß einfach um zigtausend Euro Weine im Jahr ein.
Ich blame ja, glaube ich.
Um die einfach liegen zu haben und die Leute trinken sie zu Hause.
Ja genau, so. Und ich glaube, ich blame nicht die Konsumenten.
Nein, gar nicht. Wenn ich Weinsammler bin und den Krieg, dann bin ich da. Bin
danke, Armin, absolut. Aber du musst halt wahrscheinlich keine Selbstflaschen irgendeinen Ortswein kaufen, damit du es kriegst, sondern du kriegst es dann einfach. Erschwert dir das persönlich auch den Job ein bisschen?
Nein.
Okay.
Also
du verzichtest auf manche Weine vielleicht dann einfach?
Wie gesagt, es kommt vor und dann finde ich schade.
Meidest du dann den Produzenten oder den Händler?
Das ist eine gute Frage. Eher den Händler wahrscheinlich. Weil ich denke mal, wenn das als Weingut dann rauskommt, dass du eine Händlerin hast oder einen Händler, die deine Weine verkaufen und eigentlich in der Gastronomie landen sollen und die dir an Privatpersonen verkaufst, dann wird diese Partnerinnenschaft eh nicht ewig aufrechterhalten bleiben.
Ja,
ganz klar. Das wahrscheinlich
schafft sich selber ab.
Ja, genau.
Also ja, das ist doch eher ein schöner Abschlusssatz. Schafft sich selber ab.
Ja, schafft.
Irgendwie, bis hin sich, zumindest in Restaurants. Ja. Ich habe dir jetzt gerade einen Wein eingeschenkt, ja. Den gibt es auch nicht so oft. Das ist ein Pink Aligoté vom jungen Louis Mathieu. Kaufen. Du hast den schon gekauft.
Aber privat?
Ich glaube, ich habe eine Flasche im Online-Shop.
Du musst nein sagen, Maxi.
Eine Flasche ist im Online-Shop. Einen Aligoté, einen Pink Aligoté. Kommt auf einmal, wenn du jetzt sagst, du kaufst alles fürs Wine-Pairing, ist die Unterhaltung wieder gleichgültig. 370 Flaschen davon. Genau. Das offenes, also mit der Maische von Pomar ist das vergonnen worden.
Ah, okay.
Genau.
Deswegen ist er
pink. Pink, ja, genau. Okay. Kaum Schwefel, 13 Milligramm. Wie stehst du zu Schwefel?
Ich stehe zu Schwefel gespalten, würde ich sagen.
Gespalten? Wieso gespalten? Also ich bin ja zum Beispiel sehr froh, dass Schwefel gibt.
Ja, das ist auch ein natürliches Produkt. Aber Ja, ich weiß nicht, von Weine zu schwefeln aus dem Lehrbuch halte ich gar nichts.
Aber ist so ein zu schwefeln und gar kein Schwefel geben, ist ja eine
stimmt, absolut.
Also große Bandbreite.
Ich würde, wenn ich Winzer wäre und meine Weine keinen Schwefel bräuchten, würde ich keinen Schwefel verwenden.
Okay. Und wenn sie einen bräuchten?
Dann würde ich ein bisschen geben. So wie man das halt macht.
Wie man das normalerweise macht.
Also ich bin schon ein, ich bin kein Fan von...
Du bist kein Dogmatist, sondern du sagst, hey, bitte gib ein bisschen Schwefel dazu. Und
ja, alle, absolut. Ich weiß nicht, ich
sind will, alle happy.
Ich will jetzt nicht nur Weine mit Maus trinken.
Ja.
Da bin ich kein... Ich meine, wenn es...
Gibt der Markt dafür? Und sicher? Aber...
Wenn Menschen, die Maus trinken möchten.
Ja, es gibt sicher welche.
Ja, ich glaube, manchen Menschen ist es vielleicht auch nicht so bewusst.
Achso, dass viel so verkauft wird und dann denen gar nicht bewusst ist, dass sie ja, eigentlich gerade einen fehlerhaften Wein trinken.
Ja, cool. Also es gibt sicher. Ja, also weil Naturwein ist ja auch was, oder Low Intervention, wie du vorhin so schön
Wahnsinn, gell?
Wie das vorhin so schön anklingen hast lassen. Ist ja sehr cool und auch ein bisschen hip, was grandios ist. Da wird es getrunken und es ist so ein bisschen ein, das bietet eine Bühne.
Wie gibt es für dich einen Lieblingswein oder Lieblingsregion im Wein?
Eine Region?
Ja.
Ist eine Lieblingsregion?
Wachau? Ja, nein, ganz klar.
Nein. Nein, ich glaube, die Wachau ist nicht meine Lieblingsregion. Es gibt großartige Winzer dort. Aber ich glaube, es ist eher das Loiretal, muss ich sagen.
Das Loiretal, da warst du jetzt gerade wieder auf Reisen, gell?
Ja, da fliege ich jedes Jahr hin.
Wo fliegst du da hin?
Erste Reise mit dem Thomas, glaube ich, damals.
Cool.
Immer am 1. Februarwochenende in Auxerre und in Saumur. Und dazwischen sind einfach ein paar Low-Intervention-Weinmessen.
Oh, Low-Intervention.
Genau, oder die Latif ist so das Haupt.
Die Latif, okay.
Das Haupt, die Hauptattraktion, würde ich sagen.
Ja, und da fliegst du jedes Jahr hin.
Ja.
Und sind da nur Produzenten aus der Loire?
Nein.
Oder von der Loire?
Aus der Loire sind alle rausgeschwommen. Nein, ich meine, es ist schon ein Loire-Fokus, klarerweise, aber ist eher so die Low-Intervention-Weinwelt. Mhm. Alles, was Rang und Namen hat.
Cool.
Voll.
Warst du auf dem Wachauer Weinfrühling? Mein wunderschönes Wochenende.
Es war leider ein verlängertes Wochenende und da habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt vom Wein.
Und war ist auch wichtig, oder?
Und war auf Reisen.
Wo warst du?
Ich war zu Hause bei meinen Eltern und habe da meine Zeit genossen.
Auch wichtig. Wie eng bist du mit der Familie, so vielen Geschwistern?
Das ist so eine gute Frage. Es ist... Dadurch, dass wir so viele sind, sind wir uns alle bewusst, glaube ich, dass wir nicht jeden Tag miteinander alle telefonieren können und den engsten Kontakt halten können. Gibt es eine
WhatsApp-Gruppe?
Ja, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die Naibers, wo ich auch sehr inaktiv bin, aber... Die Naibers.
Ja, okay.
Die. Man freut sich, glaube ich, einfach, wenn man sich sieht.
Ja.
Und
kommt dann alle zusammen?
Es gibt Tage im Jahr oder einen Tag im Jahr vielleicht, wo wir uns alle sehen, ja.
Geil.
Das ist dann sehr schön und da freuen wir uns alle.
Und dann gehen wir wieder getrennte Wege. Da weiß man, warum wir nicht mehr zusammen wohnen.
Na, bei Geburtstagen sehen wir, da sitzt sich jeder eng im Kreis und oder alle, die halt Zeit haben und das finde ich sehr schön und ja, ist halt die Fam.
Absolut.
Sind doch sehr harmonisch aufgewachsen, deswegen, ja. Aber es gibt immer Phasen, wo man halt mit einem Geschwisterkind mehr macht als mit einem anderen. Und
vor allem, wenn es so viele sind.
Ja, voll.
Es ist ja. War was Schönes.
Ja, absolut.
Du kannst es ja aussuchen, deine Geschwister dann. der passt mir gut rein in meine Lebensphase. Der nicht so. Wo gehst du gerne essen und trinken, Tini?
Ich gehe gerne in die Rundbar.
Ja.
Das muss.
Auch zum Essen oder zum Trinken?
Essen tue ich meistens wenig, aber wenn ich was esse, dann
schmeckt
es immer sehr gut. Aber ich gehe sicher auch vor allem zum Trinken hin und zum Quatschen.
Was sind deine liebsten Weinhändlertermine?
Weinhändlertermine?
Also mein liebster Sommelier-Weinhändlertermin war im Osten mit dir.
Stimmt, aber wir hatten schon auch im Augarten eine Verkostung, das war auch sehr schön.
Wie meine ich allgemein immer nette Termine?
Ja, stimmt. Normalerweise geht man halt verkosten irgendwo hin oder... Wir kommen halt ins Restaurant, aber ich finde es schon auch nett, wenn man es irgendwo anders macht.
Ein bisschen unbefangener, oder?
Ja, ich finde auch. Und das ist dann viel mehr Zeit miteinander verbringen, als jetzt nur zu verkosten.
Ja, ja, klar.
Also ich finde, wenn man so im Restaurant-Setting oder...
Ja, das ist gut, dass wir verstehen uns ja auch persönlich.
Ja, stimmt.
Also wir reden nicht nur über Wein, Gott sei Dank.
Ja.
Wir haben eine kleine gemeinsame Hassliebe.
Ja. Welche Hassliebe ist das? Ist das ein Unterschenkel oder wie?
Ja, genau. Die Enttäuschung.
Ja, voll. Nein, ist ja, wie gesagt, ich mag solche Termine gerne, wo man irgendwo anders ist und rauskommt.
Humpa, dein Favorite Restaurant, Ostwind zu Spicy.
Ja, es ist
Spicy Delicious.
Ostwind mag ich sehr gerne, natürlich auch wurde ich gebrainwashed vom lieben Lukas. Seitdem gehe ich noch lieber hin. Ich gehe sehr gerne ins Gasthaus Flo. Da war ich jetzt auch schon ein bisschen länger nicht mehr, aber ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft wieder hingehen. Ich mag das Bramall in The Wolf eigentlich sehr gerne. Ich meine, das ist auch nicht ein Everyday-Restaurant, aber da war ich schon ein paar Mal und da habe ich immer
eine sehr,
sehr gute Erfahrung gehabt, bitte.
Der hast du mich auch zankig.
Ah, stimmt, das ist dein Namensvetter. Ja. Das Café Kandel habe ich eh schon vorher erwähnt.
Fällt dir irgendwas ein, wo du gerne hingehst, was wahrscheinlich noch keiner genannt hat? Einen Geheimtipp.
Ein Geheimtipp?
Hast du Geheimtipps oder gibt's was?
Eine Bäckerei Seitner in Mauerbach.
Wie heißt die?
Seitner.
Seitner?
Ja.
Was machen die besonders gut?
Da gibt's die beste Topfengelatsche auf der ganzen Welt.
War das eine Ansage?
Ja. Weil es ist ohne, es ist nicht so ein Blunderteig, sondern es kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach perfekt.
Super.
Und sonst, ja, man kennt eh alles, oder? In dieser Bubble Wien.
Nee, da habe ich ja gefragt. Ich finde sowas viel netter. Beste Topfengulatschen, habe ich noch nicht gehört. Jetzt mache ich da meine 49. Folge heute und das habe ich noch nicht gehört.
Ja, kannst heute noch nach Mauerbach fahren und deine Topfengulatsche holen. Die haben immer von 13 bis 15 Uhr geschlossen, aber sonst...
Sonst darf ich mich.
Sonst offen. Und auch einen extrem geilen Bienenstich. Und es ist eine ganz, das gibt es schon ewig, die Bäckerei ist ganz alt, hat sich, glaube ich, seit 70 Jahren nichts verändert.
Also, hast du einen Tipp an junge Sommeliers oder junge Mitarbeiter der Gastronomie?
Ich glaube, wenn man sich dafür interessiert und das machen möchte, dann sollte man es auch irgendwie ins Auge fassen und vielleicht jetzt nicht zwanghaft in das und jenes Restaurant zu gehen, sondern schauen, dass man vielleicht irgendwo arbeitet, sich dort irgendwie verwirklicht, was lernt, das zulassen, vielleicht auch ein bisschen gelenkt werden, wenn das eine Person ist, die dich lenken möchte, glaube ich, ist das wichtig und richtig und dann schauen, wo es hingeht und so ein bisschen freien Lauf lassen.
Wie geht es euch mit Personal? Habt ihr viele junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder auch Ältere oder was?
Alle sehr jung, finde ich.
Ja, ist das ein sehr junges Team?
Ich glaube, ich bin wahrscheinlich der Älteste nach Luki und Chef.
Wir sind auch schon alt für die Gastronomie, was ich so schade für mich finde.
Wir sind alt?
Wir sind alt schon. Also ich finde, wenn du in der Gastronomie schaust, bist du dann irgendwie einer der Älteren und das ist voll schade, finde ich oft.
Mhm. Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, die Gastronomie wird manchmal durch irgendwelche Schlagzeilen oder durch Erzählungen nicht wirklich schmackhaft gemacht, obwohl es eine wunderschöne Branche des Arbeitens ist. Es gibt ja schon viele junge Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, aber die machen das halt während eines Studiums oder halt für ein, zwei Jahre und dann denken sie, okay, ist extrem scheiße eigentlich. Weiß nicht, aus was für irgendwelchen Gründen. Aber ich glaube, es kann noch viel schmackhafter gemacht werden. Und dafür
braucht es Leute. Wie geht es euch im Restaurant? Ihr seid ja seit einem Jahr ausgebucht, aber spürt man das im Personal dann auch oder nur an den Gästen? Ja, genau, dass du sagst, ihr habt so viele Bewerbungen, dass ihr gar nicht wisst, wohin mit den Leuten.
Ach so, nein. Also es gibt schon immer wieder so Initiativbewerbungen, aber prinzipiell, wenn wir einen suchen, wird es eh mal auf Instagram gepostet, dann kommen schon einige Bewerbungen rein.
Schickt ihr keine Stellenanzeige bei Rolling Pin?
Nein, glaube ich nicht. Ja, ich glaube, es wird nur auf Instagram publik gemacht und da bewerben sich echt viele Leute, also gerade in der Küche auch, das ist schon...
Also das funktioniert schon, also ihr habt jetzt keine Personalsorgen?
Nein.
Cool.
Glücklicherweise. Aber
ja, glücklicherweise, weil es mich interessiert, weil wir reden immer fast von Personalnot ein bisschen, mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und dann hat man Restaurants, die sind die ganze Zeit voll und interessiert mich einfach, ob dann auch die Leute da arbeiten wollen, weil es ist ja, wie du sagst selber, wie es selber passiert ist, hey, ich möchte da eigentlich arbeiten.
Aber ich glaube, das ist beim Personal genauso, wie die Gäste zu uns kommen. Das ist einfach ein Ort, der Freude ist, zum Arbeiten und zum Hingehen. Weil einfach zwei Leute oder mehrere Leute mittlerweile oder in dem Laufe des Restaurants einfach einen extrem coolen Ort geschaffen haben und das einfach großartige Menschen sind. Und ich glaube, da geht man gerne als Gast hin und da arbeitet man auch gerne. Oder Mann, ich.
Ja.
Und die Leute, die da arbeiten.
Tini.
Yes, sir.
Yes, sir. Trink dein Glas aus, bitte. Wir trinken nämlich jetzt ein Bier.
Ja, bitte.
Eine Bio-Perlage vom Stiegl und Wildshut. Bier mit Champagnerhefen verkoren.
Mhm. Ich durfte das schon verkosten mal.
Ja.
Deswegen freue ich mich, dass ich das jetzt wieder verkosten darf.
Wieder trinken darf, verkosten darf. Gib mir einen Löffel, bitte.
Löffel. Ich brauche ein Feuerzeug, wenn du willst.
Soll ich nur sagen, dass ich nicht vom Ding bin, oder?
Vom Mond, oder was?
Von der Street, oder? Mit Löffel einen Kronkorken aufmachen, sollte auch jeder können, oder?
Ja.
Oder Feuerzeug?
Ja, absolut. Mit Feuerzeug muss schon, das muss schon drin sein.
Das muss man können. Gehört zu die Basics eines Sommeliers.
Ja.
Lieber Tini,
ja.
Danke für dir für dieses sehr entspannte Gespräch, für das Frühstück bei mir.
Ich danke auch.
Genauso entspannt beenden wir das jetzt auch mit unserem Bier nämlich.
Mhm.
Wir haben schon über Bier gesprochen, heute schon über Sauerbier. Und jetzt machen wir halt was mit Champagnerhefen vergoren. Mhm. So erfrischendes, ein bisschen exotischer, finde ich, ein bisschen dichter.
Mhm. Eine sehr betörende Nase, finde ich. Weil so ein Bier riechen ist ja manchmal ein bisschen weird, aber...
Da passt schon ganz gut.
Da passt ganz gut.
Da kannst du dich gut mit der Nase spielen.
Mhm.
Tini, ich will von dir noch dein Lieblingssauerbier wissen.
Mein Lieblingssauerbier ist, glaube ich, also auf jeden Fall, es gibt eh nicht mehr so viele Original Sauerbiere, aber Cantillon ist natürlich crazy.
Dein Lieblingsweißwein gerade?
Jetzt gerade mein Lieblingsweißwein.
Wenn du jetzt bestellen würdest auf der Weinkarte?
Fragst mich Sachen. Ich glaube, Ricci Leroy 2014.
Chenin Blanc.
Chenin Blanc, ja. Das war schon ein geiler Wein. Aber
passt,
war
eher
nostalgisch, glaube ich.
Ja. Und Rotwein?
Rotwein, alles, was Maximilian Zankl verkauft.
Ich habe nur einen Wein genannt. Ich will nur einen Wein hören.
Kann ich dir nicht beantworten.
Gibt es gar keinen, wenn du auf der Karte sagst, den würde ich jetzt vertrinken.
Nein.
Okay.
Alles, was gut ist.
Ich hätte einen, glaube ich.
Du hättest einen, welcher bei deiner?
Stella di Campalto.
Wirklich?
2016.
Ich habe gesagt, alles, was der Maxi Zankl verkauft.
Das ist nur ein Wein aus dem Sack. Das würde ich jetzt gern trinken, genau. Tini, magst du den grüßen? Familie, Freunde?
Ich grüße alle von meine ganze große Familie möchte ich grüßen.
Die Neighbors.
Genau, die Neighbors. Ich möchte den Lukas Schorn grüßen, glaube ich. Eine sehr wichtige Person in meiner Gastronomie-Karriere.
Wer?
Lukas Schorn.
Legende.
Man nennt ihn auch Lucky Schorn.
Ja, ist oft schon vorgefallen oder oft schon erwähnt worden in dem Podcast.
Ja.
Ich glaube, einer der stabilsten Sommeliers der Stadt.
Ja, ich liebe den Lucky.
Ist zu weit weg sonst.
Dann würde ich gerne den Nikolas Appelt grüßen.
Ja.
So, auch eine sehr wichtige Person für mich. Alle meine KollegInnen, Chefe und Lukas, Shoutout zu, weiß ich nicht mehr, wenn ich allen grüßen möchte, die ganze Rundbar, alle, die da arbeiten. Und auch den Menschen, denen es gehört. Pussy.
Ja, das ist jetzt noch an so einer Rede. Hey, voll schön. Ja, danke. Liebe Grüße, die grüße ich auch alle. Ich möchte mir auch das Glas Bier mit dir austrinken. Prost.
Und meine Freundin Ellen auch.
Oh, war Glück gehabt, Alter. Du hast jetzt noch die Kurven gekriegt. Alle Saufspezies aufzählt.
Ja.
Und dann so, meine Freundin.
Nein, das habe ich schon... Da wollte ich noch den Raum schaffen dafür.
Sehr gut.
Pause und dann.
Tini, danke für das Gespräch. Gratuliere dir zu deiner tollen Position, zu dem tollen Erfolg, zu der tollen Weinkarte. Und schön, dass wir einen Einblick kriegen konnten in den Kopf und in das Mindset des Tini Neibers.
Ja, ich bedanke mich auch sehr, dass ich da sein durfte.
Mach weiter so. Du erfrischst die Branche. Schauen wir, dass wir Lucky noch bei uns halten.
Ja.
Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich in meiner 49. Folge bitte ganz ausdrücklich bei meiner Partnerin im Podcast bedanken. Leni Alma, dankeschön für 49 Folgen mit dir. Du bist die Beste. Aber wenn du nie was sagen darfst im Podcast, du schämst mich dann eh sonst immer. Danke für die Vorbereitung und die Abwicklung und die ganze Tontechnik und den Support.
Ich bedanke mich auch.
Auf die Leni. Meine Lieben, wir hören uns in 2 Wochen wieder zur 50. Jubiläumsfolge. Bei Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelierie, der Wahnsinn. Liebe Grüße aus dem So Vienna, unserem Lieblingshotel in Wien und in Österreich. Der schönsten Aussicht über die höchsten Häuser Österreichs. Danke an Schaumweinkonto für diesen fantastischen Champagner heute. Und wie immer, Stielgut Wildshut, Weltklasse-Bier. Dankeschön. Pussy und Thanks. Baba.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Alma. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.